wir werden, ja, ich weiß nicht, ob es passend ist, aber ja, thematisch etwas betrachten. Wir sind ja hier so schön gelegen am See, Wälder und super gutes Schloss hier, gute Unterkunft, super gut. Und ich wollte etwas über Wüste sprechen. Also passt vollkommen so gut. Also aber trotzdem irgendwie dachte ich, okay, vielleicht viele von uns haben noch nie eine richtige Wüste gesehen. Ich muss ich gestehen, auch nicht so richtig. Ich habe zwar Wüste gesehen, aber Wüste gesehen so in einem klimatisierten Auto ist nicht wirklich Wüste. Und wahrscheinlich haben noch viele gar nicht so richtig Wüsten erlebt. Aber es gibt diese Wüsten und es gibt diese Wüsten auch bei uns im Leben. Und darum geht es mir heute Morgen, über die Wüsten oder Wüstenzeit in unserem Leben. Ich weiß es nicht, ob ihr es schon mal erfahren habt, aber es gibt Zeiten, zumindest bei mir im Leben, wo es ziemlich dürre war, wo ich mich fühlte, als ob ich in einer Wüste wäre, wo man einfach so merkt, dass die Dinge nicht so richtig vorangehen. Man merkt, irgendwie kämpft man und man fühlt sich ausgedörrt. Und diese Zeiten, vielleicht bei den jungen Leuten noch nicht gewesen, aber wer ein bisschen so älter ist, der weiß, dass es Zeiten gibt, die nicht so ganz einfach im Leben gehen, wo man nicht so auf dem Schloss ist, schön gelegen, erholsam, sondern wo man so richtig am Kämpfen ist, wo man sich durchboxen muss und meint, Mann, ist es schwer im Leben. Und diese Zeiten, die haben viele Leute erlebt. Und man kann von diesen Leuten einfach was lernen. Und das möchten wir heute Morgen tun. Und diese Wüsten, die sind oft für uns Menschen nicht ganz einfach. Es sind Zeiten, wo wir uns dann halt, wie gesagt, nicht so wohl fühlen, wo wir eigentlich mehr kämpfen und wo wir denken, Mann, es geht gar nicht voran, es ist schwer. Aber diese Wüstenzeiten, wenn wir das jetzt betrachten werden, werden merken, dass sie sehr sinnvoll sind im Leben. Es ist nicht so, dass man sagen muss, oh Gott, warum hast du mich jetzt hierher geführt? Es ist so schwer, ich muss so kämpfen. Es ist, alles geht daneben. Warum machst du das, Gott? Aber Gott hat, wenn wir in solche Situationen hineinkommen, hat Gott bestimmte Sachen, die er uns lehren möchte. Zumindest, wenn wir jetzt hineinschauen werden, wenn wir merken, dass es so war. Und ich möchte eigentlich 5 Leute betrachten, die in der Wüste waren. Und 5 Leute, die bestimmte Lektionen dort gelernt haben, in der Wüste. Und ich denke, wenn wir auf diese Leute dann schauen, dann merken wir, dass wir auch vielleicht in Zeiten der Dürre auch etwas lernen können, etwas lernen sollen, dass Gott uns da nicht so hineinschickt und sagt, ja, schön, geh mal in die Wüste und leide mal ein bisschen dort. Ein bisschen Durst tut dir nicht schlecht, ein bisschen abnehmen so, tut dir ganz gut. Nein, es ist nicht so. Gott möchte nicht uns in die Wüste schicken, damit wir dort wirklich kaputt gehen, sondern damit wir was daraus lernen. Als erste Person, die ich betrachten oder sprechen möchte, ist Mose. Wir alle kennen Mose, diesen großen Führer. Das Interessante ist, dass Mose 80 Jahre oder fast 80 Jahre in der Wüste verbracht hat. Habt ihr das gewusst? 80 Jahre in der Wüste. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 3. Und da war dieser Mose, wir kennen ja ihn so wahrscheinlich schon einigermaßen, im Haus des Pharao erzogen, mit allem, was so gut ist, umgeben, gute Zeit dort gehabt, gut umsorgt gewesen, musste nichts machen, war wie ein Sohn des Pharaos erzogen worden, so, ja, Pharaonen gibt es ja heute nicht mehr. Wir wissen aber, dass die, die oberste Schicht dort in Ägypten waren. Und sie hatten ja so eine Macht fast wie ein Gott. Die haben sich auch, die Pharaonen haben sich als Götter betrachtet. Und Mose ist dort aufgewachsen und umgeben dieser Atmosphäre und umgeben hat er es immer gut gehabt. Für ihn wurde gut gesorgt, zunächst einmal sogar von seiner eigenen Mutter umsorgt und nachher ja mit dem Sohn des Pharaos wahrscheinlich und die Tochter des Pharaos hat ihn ja gefunden, also gut umsorgt dort. Aber er merkt auf einmal, Mann, ich gehöre nicht hierher. Und er merkt irgendwie, ja, mein Volk ist eigentlich nicht dieses Volk in Ägypten, mein Volk ist das Volk Israel. Und die waren ja Sklaven damals, die mussten harte Arbeit machen. Und irgendwie hat das Mose im Herzen gemerkt, ich weiß auch nicht, das war sicherlich Führung Gottes irgendwo, aber dann die Methoden, die er angewandt hat, um das zu zeigen, waren nicht die besten. Er hat nämlich einen Sklaventreiber umgebracht und musste dann fliehen. Und er ist in die Wüste geflohen. Und das Interessante ist, wir lesen Kapitel 2 über Mose und seinen Werdegang. Und dann ist er in der Wüste und 40 Jahre vergehen in der Wüste. Und wir lesen nichts von Mose dort. Wir lesen nur so eine kurze Zusammenfassung, was er dort gemacht hat. Und zwar dieser quasi Sohn des Königs ist dort mit Schafen unterwegs und hütet noch nicht mal seine eigene Schafen, sondern die seines Vaters, seines Schwiegervaters. Und ja, er muss sich dort wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ziemlich unwohl gefühlt haben, dort in der Wüste, dort, wo es nichts gibt, wo es wirklich, ja, halt viele Steine gab, aber kaum was Grünes. Und dort war er jetzt, eine lange Zeit, 40 Jahre lang, dort in der Wüste. Und man könnte denken, Mann, war es nicht eine Verschwendung der Zeit, 40 Jahre für Mose dort in der Wüste zu stecken? Ich meine, Gott hatte doch einen Plan mit ihm gehabt. Warum sollte er 40 Jahre dort in der Wüste stecken? Was für einen Sinn hatte es? Ist doch eine Verschwendung der Zeit. Aber nein, es war keine Verschwendung der Zeit, nicht in Gottes Augen. Gott hat gesagt, oh ja, dieser Mann Mose wird noch einige Jahre zu leben haben und er wird dann die Erfahrungen, die er gesammelt hat in der Wüste, gut gebrauchen können. In dieser Zeit in der Wüste, für Mose, war es eine ganz besondere Zeit. Und zwar, es war eine Offenbarungszeit. Gott hat sich ihm offenbart. Wir lesen in Kapitel 3, und da wollen wir jetzt auch so loslegen, in 2. Mose Kapitel 3, da lesen wir, Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme, mitten aus einem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott erscheint Mose auf eine besonders sonderbare Art, und zwar in einem Feuer, etwas, was sein Interesse erregte. Und Mose ist dann dahin gegangen und Gott sagt zu ihm, ich bin Gott deiner Väter, der Gott, der sich schon früher offenbart hat. Ich bin Gott und ich zeige mich hier dir. Und dann fängt so ein kleines Gespräch an und wir lesen weiter von Vers 13. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sagte zu Mose: Mose, ist es genug? Du warst jetzt 40 Jahre hier, jetzt wieder zurück nach Ägypten. Da, wo du hergekommen bist, da schicke ich dich wieder zurück hin und du sollst mein Volk herausführen. Und Mose war zunächst einmal ziemlich überrascht, dass Gott ihm das anvertraute auf einmal, dass er zurückgehen soll nach Ägypten und das Volk herausführen. Aber dann kamen bei ihm diese Zweifel auf. Mann, wenn ich jetzt dahin gehe, ich aus der Wüste komme da zu ihnen und sage, Gott hat mich geschickt, damit ich euch in die Wüste nehme, dann werden sie sagen, ey, bala bala oder was? Wir in die Wüste, obwohl es ihnen nicht gut ging dort in Ägypten, aber in die Wüste, die würden wahrscheinlich fragen, warum in die Wüste? Wer hat dich dahin oder wer hat dich beauftragt, uns in die Wüste zu führen? Und Mose fragt das: Gott, wer bist du eigentlich? Wenn ich jetzt dahin gehe und sage, kommt mit in die Wüste, und sie es wissen wollen, wer bist du eigentlich? Was soll ich ihnen sagen? Ich meine, eine Frage, die wir uns aufstellen würden. Und gerade wenn ja solche Wüstenzeiten da sind in unserem Leben, dann fragen wir uns ja auch, Herr, wo bist du? Wer bist du eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Was ist los? Und für Mose war es, wer bist du, Gott? Offenbare du dich doch mir. Sag mir doch, wer du bist. Und diese Wüstenzeiten, das sind oft diese Zeiten, wo Gott sich offenbart. Und das tut Gott auch hier zu Mose. Wir lesen Vers 14. Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Keine einfache Antwort, die Mose hier bekommt. Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: Du sollst zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott sagt zu Mose: Ich bin eigentlich der Ewige. Ich bin der, ich schon immer war, der ich immer sein werde. Ich bin der Gott, der die volle Kontrolle über alle Ereignisse hat. Ich bin der, ich bin. Ich bin der Gott, der schon mal Geschichte gemacht hat mit deinen Urgroßeltern. Ich habe schon damals gewirkt. Ich habe schon da meine Wege mit Leuten gehabt. Und ich bin derselbe, der ich jetzt zu dir spreche. Und du sollst zu dem Volk gehen, der eigentlich aus der Verheißung entstanden ist. Und du sollst sagen, ich bin, der ich bin, hat mich gesandt. Der Herr, der Ewige, hat mich zu euch gesandt, dass ich euch herausführen soll. Gott offenbart sich Mose dort auf der Flucht, dort, wo er wahrscheinlich schon resigniert war. Dort offenbart er sich Mose und schickt ihn dann nach Ägypten, um sein Volk herauszuführen aus Ägypten. Und diese 40 Jahre, die er dort verbracht hatte, war die ganze Vorbereitungszeit, damit dieses geschehen kann, dass Mose in der Lage ist, das Volk zu führen. Wir denken immer, Mann, Mose war ja so ein demütiger Mensch und so weiter. Ich weiß nicht, ob er es immer gewesen ist. Er war es auf jeden Fall nicht, als er dann den Ägypter dort erschlagen hat. Da war er nicht der Demütige und der Zurückhaltende. Er war anscheinend dann schon ziemlich impulsiv. Und er wurde ja auch gelehrt, wie er gut kämpfen kann und so weiter. Aber Gott hat ihn verändert, in der Wüste, ihn verändert und sich ihm offenbart. Wenn wir meinen, dass wir vielleicht es schwer haben in unserem Leben, dann müssen wir daran denken, in diesen Zeiten will sich Gott vielleicht uns offenbaren, in einer ganz besonderen Art und Weise. Vielleicht so, wie wir es anders überhaupt nicht lernen würden. Ich meine, wenn wir es immer gut haben im Leben und so weiter, dann werden wir auch nie jemanden verstehen können, der es halt nicht so gut hat. Wie sollen wir jemanden verstehen, wenn wir nie hungrig gewesen sind, was das bedeutet, hungrig zu sein. Wir würden uns dann nicht mit ihm ja irgendwie kurzschließen können. Aber gerade, wenn wir so diese Zeiten in der Wüste gehen, offenbart sich Gott und sagt, ich bin der Starke, auch hier in der Wüste. Ich bin der, ich bin. Ich bin immer noch der Gott, der die volle Kontrolle hat, der immer noch genau weiß, was er tut. Und du, der du jetzt ein bisschen herumzappelst, ich weiß, was mit dir passiert. Das ist für mich nicht verborgen. Und ich möchte mich jetzt dir ganz besonders zeigen, in dieser Zeit, wo es dir nicht so gut geht, damit du es lernst, stark zu werden. Ich habe so gehört, dass ein Baum, der niemals einem Wind ausgesetzt war, die Wurzeln nicht unbedingt so tief schlägt und sobald ein Sturm kommt, er sehr schnell umkippen kann. Aber da ein Baum, der immer wieder so von Winden hin und her geschüttelt worden ist, da gehen die Wurzeln tief. Und dann, wenn ein Sturm kommt, kann sich so ein Baum viel stärker halten. Und das sind diese Wüstenstürme und diese Wüstenzeiten in unserem Leben, damit wir stark werden, damit wir innerlich wachsen können und damit Gott sich offenbaren kann, gerade in dieser Zeit. So, das war jetzt Mose, eine einzelne Person in der Wüste. Aber dann kommt es weiter, jetzt Israel. Als zweiten Punkt, Israel war auch eine lange Zeit in der Wüste, auch 40 Jahre lang in der Wüste. Und für sie war das eine Prüfungszeit und eine Zeit, wo Gott sich besonders so erwiesen hat, dass er sie so durchgetragen hat. Man kann alleine in der Wüste sein. Gott schickt ab und zu uns ganz alleine in die Wüste. Aber es kann auch sein, dass er ein ganzes Volk oder uns auch als Gemeinde in die Wüste bringt. Auch damit er uns dort etwas lehren kann. Und Israel war jetzt diese Gemeinde damals im Alten Testament. Und sie sind dann aus Ägypten ausgezogen und dann glatt in die Wüste hineingekommen. Und das war eine Zeit für sie, die auch nicht einfach war. Als sie befreit worden sind als Volk und losgegangen sind, da hieß es ja, raus aus der Sklavenzeit, raus aus dieser Gebundenheit, die da war, raus aus diesem ganzen Terror, der über sie ausgeübt worden ist. Und dann, ich weiß nicht, was sich dann die Leute gedacht haben, als sie dann so rausgezogen sind. Vielleicht haben sie geträumt, oh, bald sind wir dort, wo Gott uns hinführen will und es wird so super gut sein, es wird alles glatt gehen, wir werden eine gute Zeit haben, jetzt endlich mal frei von den Ägyptern, frei von der Peitsche, es wird super werden. Vielleicht haben sie das so gedacht. Vielleicht hatten sie irgendwelche andere Vorstellungen von Freiheit, haben gedacht, oh, ja, jeder sehnt sich ja nach Freiheit irgendwo. Aber oft, was bedeutet eigentlich Freiheit? Das wissen wir oft nicht so richtig. Wir wissen gar nicht, wie wir Freiheit richtig einschätzen sollen. Gott hat Israel nicht sofort dann so in das verheißene Land geführt, sondern zunächst sie in die Wüste geschickt. Und sie waren dann, wie gesagt, 40 Jahre lang in der Wüste. Und nach den ersten kleinen Schwierigkeiten, dann haben sie sich nicht mehr so, waren sie nicht mehr so bereit zu folgen, weil sie merkten, oh, das Leben ist doch ganz schön hart. So von Gott geführt zu werden, heißt nicht unbedingt immer so Autobahn und so 190 oder 200. Mein Auto kann gar nicht so schnell fahren. Es bedeutet auch oft Stop and Go oder Stau oder was weiß ich, Schwierigkeiten. Und gerade dann ist es sehr schwierig. Und das war das Problem für das Volk Israel. Wir lesen in 2. Mose 15, da kommen nämlich so die Schwierigkeiten, die hatten wir schon vorher, aber dann kommt so diese Schwierigkeit, dass sie auf einmal nicht Wasser hatten. Meine Wasser ist wichtig. Sie hatten da nicht mehr Wasser und es war für sie hart. Und dort lesen wir ab Vers 22, da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Zur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Davon haben wir gestern gehört. Dieses Holz, auch schon mal damals im Alten Testament, so ein kleiner Zeiger auf das Kreuz hin. Holz, haben wir gehört, das gleiche Wort, wie auch dann das Holz an Jesus geheftet worden ist. Und dann lesen wir weiter in Vers 25. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht, und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wir lesen hier, dass der Herr sie dort prüfte, und dort prüfte er sie. Diese Zeit in der Wüste war eine Zeit, wo Gott sie prüfte. Eine Zeit, wo Gott Schwierigkeiten zuließ, damit sie selber merken, wer sie eigentlich sind. Gott macht das. Er gibt uns ab und zu diese Zeit in der Wüste, damit wir merken, wer wir eigentlich selber sind. Damit wir merken, oh, ich dachte immer, ich bin so ein guter Christ und weiß, was richtig ist, aber in der Wüste auf einmal, ja, da versagt man, da murrt man, da sagt man, oh, das ist hier blöd, das mag ich jetzt nicht. Es gibt diese Zeiten, wo Gott uns da einfach hineinführt, um zu zeigen, wer wir eigentlich sind, gerade in der Wüste, um zu zeigen, ey, du bist doch nicht dieser super Typ. Du meinst, du kennst die Bibel, du kennst Gott, aber jetzt, wo es ein bisschen schwierig wird, wie handelst du da? Was machst du dann, wenn es ein bisschen hart kommt? Bist du dann auch immer noch der Jesus-Fan und schreist, ja, toll, Jesus, du machst das trotzdem gut? Ist es halt oft nicht ganz so. Zumindest in meinem Leben habe ich es gemerkt, dass ich dann gemerkt habe, nee, das will ich eigentlich nicht. Und wo ich auch Fragen gestellt habe, Gott, wo bist du? Warum passiert das alles? Diese Wüstenzeiten offenbaren uns selbst, wo wir eigentlich da stehen. Gott prüft uns in dieser Zeit. Nicht, weil er nicht weiß, wie wir handeln und reagieren würde. Gott weiß es ganz genau, wie wir in der Situation handeln würden. Aber wir wissen es oft nicht. Und Gott möchte uns zeigen, wie wir eigentlich sind. Und dass wir doch von seiner Gnade abhängig sind. Dass wir nicht selber die starken Typen sind, die wir es machen können, die wir alles schaukeln können. Dass wir merken, Mann, ich brauche ihn. Ich brauche Gott. Ich brauche ihn. Und gerade diese Wüstenzeiten, die zeigen uns das. Für Israel war es eine Zeit, wo sie immer wieder murrten. Und immer wieder dann auf einmal diese Träume vergaßen, die sie damals hatten, als sie befreit worden sind und dann sagten, oh, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen den Knoblauch dort essen. Und da gab es ja auch Zwiebeln und so weiter. Und hier in der Wüste ist es halt nicht so gut. Ja, wir merken dann auf einmal, oh, oh, wir sind doch nicht so diese Typen, die wir es wirklich wissen, wie es geht. In der Wüste gab es Feinde. Dort wurden sie angegriffen. Wir werden angegriffen. Bei uns in Hannover, ich habe gerade kurz mal die Predigt gehört, die Sigi gestern hatte. Wir haben diese wunderbare Möglichkeit des Internets und dann kann man sich die Predigt runterladen. Also alle, die jetzt hier sind, Wenn ihr jetzt nichts zu tun habt und ihr einen MP3-Player habt, könnt ihr kommen, sich diese Predigt runterladen. Und da geht es ja auch im Augenblick darum, dass Nehemia baut die Mauer um Jerusalem, weil sie so oft angegriffen werden konnten. Oder ja, die Stadt lag in Trümmern, die Mauer war kaputt und die Gefahr war da, dass sie angegriffen wurden. Und sie bauen die Mauer und dann kommen Feinde, die sie entmutigen, die es ihnen schwer machen, diese Mauer zu bauen. Das sind auch diese Zeiten, die uns dann hin und her schaukeln. Auch diese Zeiten, würde ich mal sagen, in der Wüste, die uns so ein bisschen hin und her schaukeln. Und wie handeln wir da? Das ist halt die große Frage. Und das Gute ist, Israel war ja dort in der Wüste. Ich sagte schon, 40 Jahre lang in der Wüste. Wir lesen dann in 5. Mose, wo jetzt Mose kurz vor seinem Tod steht. Er hat jetzt das Volk an die Grenze des verheißenen Landes geführt. Und Mose blickt zurück und sagt ihnen nochmal das, was geschehen ist während dieser 40 Jahre. Und 29 bis 31, da lesen wir, Kapitel 1, 5. Mose 1. Wisst ihr das nicht, dass das Kapitel 1 ist? Kapitel 1, 29. Ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen. Ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis an diesen Ort gekommen seid. Wie Gott euch getragen hat, sagt Mose hier. Diese 40 Jahre lang in der Wüste war die Zeit, wo Gott das Volk Israel getragen hat. Wenn Gott uns in die Wüste führt, dann ist es die Zeit, wo er uns durch die Wüste durchträgt. Und um uns dann zu zeigen, wie wunderbar seine Wege mit uns sind, auch sogar in der Wüste. Er trägt uns dann da durch diese Wüstenzeit. Kapitel 29, also 5. Mose 29, Vers 4. Und ich habe euch doch 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt. Und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ihr habt kein Brot gegessen und weder Wein noch starkes Getränk getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Das muss man sich mal vorstellen. Diesen Schuhmacher hätte ich auch gerne. 40 Jahre lang Schuhe getragen, die sind nicht abgenutzt. Die Kleider sind nicht kaputt gegangen. Gott hat sie durch diese Zeit so wunderbar durchgeführt, dass sie keine Verbrauchserscheinungen hatten an sich. Gott hat sie so durchgeführt. 40 Jahre lang in der Wüste. Gott ist doch wunderbar. Und wenn er uns in die Wüste bringt, dann trägt er uns so durch, dass wir nicht irgendwelche Nebenwirkungen haben, dass wir dann, was weiß ich, nachher schwerer haben als vorher. Weil Gott weiß ganz genau, was wir ertragen können und wie viel wir ertragen können. Und er führt uns dann genau so, wie wir es brauchen, damit wir uns erkennen, wie ich schon sagte, und damit wir sehen, dass er uns auch dort in der Wüste trägt, dass er uns auch dort nicht alleine lässt, dass er uns da nicht zappeln lässt, einfach alleine, sondern er trägt uns da durch. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich dieses Footprints, da gibt es halt so dieses, kann man Spuren im Sand, genau, das Englisch heißt das Footprints. Und dann heißt es auf einer Stelle, dass die Person, die dort das beschreibt, zurückblickt und sieht nur noch so, nur noch ein paar so Schritte im Sand, und sagt, oh Herr, wo warst du dann, als ich diese schwierige Zeit hatte? Und da sagt der Herr, diese Schritte sind nicht deine Schritte, das sind meine Schritte. Ich habe dich getragen. nicht du hast dich da durchgekämpft, ich habe dich getragen. In diesen schweren Zeiten, da trägt Gott uns durch. So, eine weitere Person, Elia, der große Prophet, 1. Könige, Kapitel 19. Und auch er musste in die Wüste. Es gibt Zeiten, wo Gott Leute in die Wüste führt. Das war zum Beispiel mit dem Volk Israel. Es gibt Zeiten, wo wir selber in die Wüste laufen, wo wir einfach entfliehen. Und das war hier so mit Elia. Nochmal zur Erinnerung, Elia war ja dieser Mann, der dort gegen Ahab aufgetreten ist, ihm entgegengetreten ist und hat im Kampf angesagt, weil Gott es getan hat und hat gesagt, wem zum Volk gesagt, wem wollt ihr vertrauen, Gott oder den Göttern, ihr müsst euch mal endlich entscheiden, wem wollt ihr folgen, Gott oder den Göttern. Und dann waren diese Sache da auf Karmel, wo dann die Priester dort ihr Ritual verführten und Elia da Gott angebetet hat und dann das Feuer vom Himmel gefallen ist. Also große Dinge erlebt, dieser Mann, mutig entgegengetreten ist. Jemand, der der nicht Angst hatte, vor einen König zu treten, der vollkommen gottlos war, im Namen Gottes zu ihm zu sprechen. Aber dann auf einmal hört er so eine Morddrohung, die Isabel ausgesprochen hat. Und was macht dieser mutige Mann, der Elia, der große Prophet, der zu Gott gebeten hat und das hat 3 Jahre nicht geregnet und hat wieder zu Gott gebetet und dann kam der Regen. Was macht dieser Mann? Kapitel 19, er flieht. Ich lese ab 1. Könige 19, Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, nochmal zusammengefasst, er flieht in die Wüste. Und dort wird er dann vom Engel des Herrn gestärkt, 2-mal. Und dann läuft er 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Horeb, das lesen wir ab Vers 7, und geht dorthin, um dort ja Gott zu treffen eigentlich. Und erst ab Vers 15, und der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Was hier passiert, ist, Gott spricht zu Elia und Gott sagt zu Elia, Elia, geh zurück und ich gebe dir jetzt Anweisungen, was du zu tun hast. In der Wüste kann es sein, dass Gott uns Anweisungen für unseren weiteren Weg gibt. Wo Gott uns einfach sagt, eigentlich sagt ja Gott zu ihm, das lesen wir vorher, was machst du eigentlich hier, Elia? Du bist jetzt hierher gelaufen. Was machst du eigentlich hier? Und dann sagt er, jetzt geh zurück und gehe dahin und dahin und dahin und tue das und tue das und tue das. Gott gibt uns Anweisungen, oft auch dann, wenn wir meinen, dass wir ja in einer Dürrezeit sind, wo wir es schwer haben. Gott ist derjenige, der dann kommt und sagt, diesen Weg sollst du jetzt gehen. Wenn wir ihn suchen, und das war ja das, was Elia getan hat. Er ist dahin gerannt, aus Angst auf der einen Seite, aber auch, weil er Gott irgendwie gesucht hat. Gott hatte ihm ja vorher schon begegnet. Er war ein Prophet. Gott hat zu ihm geredet. Immer wieder. Er hat durch ihn Wunder getan. Aber er ist jetzt zum Berg Horeb gelaufen, weil er dort eine besondere Begegnung mit Gott suchte. Und Gott hat gesagt zu ihm, Elia, geh zurück. Geh und mache das und mache das und mache das. Und vielleicht ist es bei uns auch so im Leben, dass wir in einer Zeit sind, wo wir denken, oh, es ist schwer. Aber Gott sagt uns dann in der Zeit, ich habe dir eine ganz klare Weisung gegeben. Hier, mache doch das und mache das und mache das. Ich offenbare dir den Weg, den du gehen sollst. Und wahrscheinlich hätte Elia das vielleicht vorher nicht so erlebt. Aber gerade in der Wüste hat er das so erlebt, dass Gott das so ihm so deutlich sagte. Für Elia hatte es geheißen, in diesem Fall, dass er seinen Nachfolger berufen sollte und dass Gott ihn zu sich bald nehmen würde. Gott gibt uns Anweisungen und wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber er spricht zu uns auch in der Wüste. Auch dann, wenn es für uns schwer ist, auch dann redet er zu uns. Er lässt uns nicht einfach alleine, er lässt uns nicht einfach zappeln. Er spricht zu uns. Und das, wer in der Wüste schon mal so gewesen ist, wer schon diese schweren Zeiten erlebt hat, der weiß, dass Gott sehr oft gerade dort auch besonders sich offenbaren konnte und auch sagen konnte, was wir zu tun haben, wie wir da wieder rauskommen. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller vorangehen. Eine weitere Person der Wüste war ja David. David musste vor Saul fliehen und er ist in die Wüste geflohen und er hatte erfahren, wie Gott ihn dort bewahrt hat, in der Wüste. 1. Samuel, Kapitel 23 und dann Verse 13 und 14. Da machte sich David auf samt seinen Männern, etwa 600, und sie zogen aus von Kehilea und gingen, wohin sie gehen konnten. Als nun Saul berichtet wurde, dass David von Kehila entkommen sei, da ließ er vor dem Kriegszug ab. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten und hielt sich im Bergland auf, in der Wüste Sib. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seiner Hand. Die Situation ist die folgende hier. David tut eine gute Sache. Er befreit Kehila von den Philistern. Und Saul hört das. Und Saul war ja derjenige, der ihn gesucht hat. Und Saul ist dann hinter ihm her. Er hat gehört, er ist dort und versucht, ihn dort zu fangen. Und David, er kommt zum Herrn und sagt, was soll ich tun? Werden die Leute mich ausliefern, wenn Saul hierher kommt? Und Gott sagt, ja. Und dann flieht David aus dieser Stadt in die Wüste. Und Saul hat immer wieder versucht, ihn zu verfolgen, ihn zu jagen. Wir lesen das in Kapitel 23, 24, 25, 26. Da lesen wir immer wieder, wie Saul hinter David her ist und versucht, ihn zu fangen. Aber wir lesen hier so diese Zusammenfassung. Aber Gott gab ihn nicht in seiner Hand. Wir werden in der Wüste auch bewahrt. Wir denken, es ist so schwer, aber wir erfahren auch Gottes Bewahrung. Wir werden ja in der Wüste besonders vom Teufel angegriffen. Es ist ja die Zeit, wo wir uns nicht so auf der Höhe fühlen und wo wir die feurigen Pfeile des Teufels immer wieder so spüren. Aber Gott bewahrt uns, so wie David. Gott bewahrte David in der Wüste. Er war dort in der Wüste, Saul jagte ihn, Gott bewahrte ihn immer wieder. Das Interessante ist, dass viele der Psalme, die wir lesen, auch diese ermutigenden Psalme, die wurden in dieser Zeit geschrieben, als Saul David jagte und David dort sich verstecken musste. David hat dort die Inspiration bekommen. Er hat dort gute Sachen bekommen, gerade in der Wüste, gerade da, wo er nicht so einfach sich gut hinlegen konnte. Der Boden war hart, das war nicht so schön und wenig zu trinken. Das Wasser musste man immer weit suchen. Da gab es, was weiß ich, wilde Tiere. Aber gerade da gab Gott wunderbare Gedanken an David. Ich möchte mal einen Psalm lesen, es ist kein langer Psalm. Psalm 63, der ist nämlich in der Wüste verfasst worden. Und das lesen wir gleich im Vers 1, im Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Und da heißt es dann weiter: O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und deine und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaue im Heiligtum. David ist in der Wüste und er kennt die Situation und er sagt: Mich dürstet nach dir, wie ich so oft hier dürst in der Wüste. Genauso dürst ich nach dir. Ich möchte dich sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und du offenbarst dich hier in der Wüste, genauso wie im Heiligtum. Du bist hier in der Wüste genauso da, präsent. Du bist nicht weit weg. Und deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie vom Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen, nachsinne über dich, denn du bist meine Hilfe geworden. Und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele. Deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Ein Psalm, der in der Wüste geschrieben worden ist. Ein Lied aus der Wüste. Wüstenlieder. Gott hat David dahin geführt, damit David es lernt, dort zu komponieren in der Wüste, Lieder zu singen zu Gott in der Wüste, da wo es schwer war, wo er merkt, wie Gott ihn aber durchträgt und bewahrt, da hat er Lieder gedichtet. David war in der Wüste und er durfte dort Gottes Größe erleben, da mitten in der Wüste. Wir dürfen Gott erleben, wenn wir vielleicht merken, dass es uns nicht einfach ist im Leben, dann dürfen wir trotzdem erleben, wie Gott uns hält, wie Gott uns durchträgt, wie er uns bewahrt, wie er uns abschirmt von den Pfeilen des Feindes und merken, dass Gott nicht weit weg ist, dass er auch dort mit uns ist. Johannes der Täufer war auch in der Wüste. Wir lesen von ihm im Neuen Testament, dies waren jetzt die Alttestamentstellen, jetzt sind wir im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 3 lesen wir von ihm. Und zwar ab dem Anfang. Johannes ist ja dieser Vorbereiter für Jesus. Und wir lesen hier: In jenen Tagen aber erschien Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Johannes der Täufer hat seinen Wirkungsbereich in der Wüste. Er ist dorthin gezogen und er wurde dort vorbereitet. Wir wissen ja sehr wenig über Johannes den Täufer eigentlich. Aber er ist dort in der Wüste gewesen und Gott hat ihn dort vorbereitet. Es war eine Vorbereitungszeit für Johannes den Täufer. Und er hat auch dort seinen Wirkungsbereich angefangen. Er hat dort gepredigt. Er hat dort das Wort Gottes ausgesprochen in der Wüste. Und die Leute, die sind in die Wüste gegangen, dorthin zu ihm gegangen, um von Gott zu hören, um Gottes Wort zu hören. Und Johannes der Täufer hat eine ganz einfache Botschaft gehabt. Er hat gesagt: Leute, kehrt um, tut Buße, kehrt um zu Gott. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es ist Zeit, dass ihr Buße tut. Es ist Zeit, dass ihr euch abwendet. Aber er hat Gott in der Wüste erkannt. Er hat Gott dort begriffen, wie er ihn dort führt. Und er wurde dort in der Wüste vorbereitet für den Dienst, den er tun sollte. Gott führt uns ab und zu in die Wüste, damit wir lernen, damit wir nachher einen Dienst für ihn ausführen können, dass wir dann noch deutlicher sein Wort sprechen können. Und ich will jetzt nochmal schnell auf die letzte Person zu sprechen kommen, und zwar über Jesus. Auch Jesus ist in der Wüste gewesen. In Kapitel 4 lesen wir von Jesus. Und bei Jesus war es so, dass er sich von Johannes dem Täufer taufen ließ und dann in die Wüste geführt wurde. Kapitel 4 von Anfang. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, und war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus seinem Mund, aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weiche, Satan, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Diese Versuchungszeit Jesu zusammengefasst in diesen 11 Versen. Jesus war 40 Tage und Nächte in der Wüste. Es war eine sehr schwere Zeit. Er hat gefastet, er hat natürlich Gott gesucht. Und wir lesen, er war hungrig. Er war wahrscheinlich wirklich hungrig. Und dann kommt der Feind gerade in dieser Zeit zu ihm und versucht ihn. Die Wüstenzeit kann auch eine Versuchungszeit sein. Wenn wir in der Wüste sind, kann es sein, dass der Teufel uns dann ganz besonders versucht, so wie es bei Jesus war. Und Jesus musste ihm widerstehen und ihm klar den Platz zuweisen, der ihm befohlen ist. Und er konnte das tun, indem er das Wort Gottes zitierte. Es ist gut, dass wir uns vorbereiten auf die Wüstenzeit, vielleicht hier im Schloss Herbeldeck, dass wir uns vorbereiten lassen für Zeiten der Wüste. Du weißt ja nicht, und ich weiß es auch nicht, was mit meinem Leben weiter geschehen wird. Und es kann sein, dass wir wiederum irgendwo versucht werden. Und Jesus, er konnte bei dieser Versuchung widerstehen. Natürlich, er war der Sohn Gottes. Aber auch deswegen, weil das Wort Gottes kannte. Er kannte die Bibel, er wusste, was das Wort Gottes sagt. Und gerade da, als die Versuchungen da waren, konnte er einfach sagen, es steht aber geschrieben. Er konnte genau sagen, das ist jetzt geschrieben und deswegen widerstehe ich dir. Auch wenn du fromme Argumente vorbringst, selbst der Teufel, lesen wir, zitiert Gottes Wort. Er hat fromme Argumente, die Engel werden dich tragen, steht ja geschrieben und so weiter. Mach doch das. Jesus kannte Gottes Wort und hat gesagt, da steht aber auch geschrieben und ich weiß, was Gottes Wort ist. Es ist gut, dass wir uns vorbereiten lassen, dass wir diese Zeiten haben, wo wir unter Gottes Wort sind, dass wir privat, persönlich diese Zeiten haben, wo wir Gottes Wort lesen, studieren. Es ist gut, dass wir uns vorbereiten lassen für diese Zeit in der Wüste, die vielleicht auch in unserem Leben kommen kann. Wie gesagt, es kann verschiedene Beweggründe sein, warum wir in der Wüste sind. Oft mag sich Gott offenbaren, oft mag sich Gott besonders zeigen, seine Bewahrung deutlich machen, aber es kann auch sein, dass es eine Versuchungszeit ist, wo wir widerstehen müssen, wo wir ganz klar dann dem Teufel Einhalt gebieten müssen, wie wir es hier bei Jesus sehen. Aber das Interessante ist, dass diese Wüstenzeiten ein Ende haben. Es ist nicht so, dass wir in die Wüste geführt werden und in die Wüste gehen und dort bleiben müssen. Diese Wüstenzeiten haben ein Ende. Wenn wir es schwer haben, wir dürfen wissen, es wird ein Ende kommen von dieser Zeit. So wie es bei Hiob war, so wie es bei vielen anderen war. Und diese Wüstenzeiten, wie ich schon sagte, die haben einen Zweck. Und sie bewirken etwas in uns. In diesen Wüstenzeiten offenbart sich Gott ganz besonders. Für das Volk Israel nochmal so zusammengefasst, diese eherne Schlange, die war dort in der Wüste und die Erfahrung, die sie damit machten. Dieser Fels des Heils, von dem Wasser floss, der war in der Wüste. Gott ist nicht fern von uns, wenn wir in der Wüste sind. Gott war niemals fern von den Leuten, die in der Wüste waren. Gott war immer da. Wie ich gesagt habe, überall dort waren Begegnungen mit Gott, in der Wüste. Gott ist immer da und Gott will sich dort offenbaren uns und er möchte uns stärken, auch in dieser Zeit, die vielleicht für uns ab und zu schwer ist. Ich wünsche uns, dass wir hier eine gute Zeit haben, keine Wüstenzeit hier auf dem Schloss und auch danach, dass wir nicht Wüstenzeiten erleben. Aber leider wird es wohl so sein, dass wir als Einzelne, vielleicht auch als Gemeinde oder als Jugendgruppe oder so, Schwierigkeiten haben werden. Aber wie gesagt, wir können sicher sein, dass Gott mit uns ist und dass Gott uns da durchführen wird und diese Zeit zum Ende kommt. Und wir werden dort herausgehen, stärker, als wir vielleicht vorher dort in die Wüste hineingegangen sind. Gott wird uns dort sicherlich stark machen, vorbereiten und uns Sieg geben, ja, damit wir nachher vielleicht noch besser für ihn in seinem Dienst sein können.